Also ich habe ja zuletzt einfach eine Phase gehabt, wo mir das, boah, mich selber in die Stille zu bringen, ist mir wirklich schwer gefallen. Ich vermisse es manchmal, aber es kommt gerade wieder. Ich mache immer die Ohren auf, wenn ich gucke, von wem können wir denn oder kann ich auch lernen, auch also wie es andere Länder einfach machen. Mir geht es einfach immer wieder darum, egal was ich bisher getan habe, wie können wir Gesellschaft prägen.
Ganz Ohr, der Podcast, der Räume öffnet für Aufmerksamkeit, Resonanz und echte Begegnung. Isabel Hartmann und Rainer Knieling sprechen mit interessanten Menschen darüber, wie das Hören aufeinander, auf das eigene Herz und das Göttliche erlebbar wird.
Wir begrüßen heute Christoph Waffenschmidt. Er ist schon sehr früh in die Politik gegangen, in seiner Heimatstadt Waldbröl in Nordrhein-Westfalen und war viele Jahre Vorstandsvorsitzender von World Vision. World Vision Deutschland, einem Kinderhilfswerk, das weltweit tätig ist. Schön, dass du heute unser Gast bist, Christoph.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Zeit mit euch.
Herzlich willkommen.
Du standst 25 Jahre an der Spitze einer Stadt, einer Stadtverwaltung, eines großen Kinderhilfswerks. Jetzt hast du sozusagen die Rollen getauscht und unterstützt Führungskräfte in ihrem Führungshandeln, in ihrer Verantwortung. Und vielleicht steigen wir damit ein, dass du uns ein bisschen erzählst, wie das aussieht.
Ja, das mache ich gerne. Und du hast das sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich habe quasi die Seiten gewechselt, wobei ich das, was ich jetzt mache, auch wie ein Teil einer großen Berufung irgendwie auch empfinde. Oder in so einem Bild kann man da sicherlich sagen, das ist einfach die andere Seite einer Medaille. Mir geht es einfach immer wieder darum, egal was ich bisher getan habe, wie können wir Gesellschaft prägen? Also wie kann ich meinen Beitrag dafür leisten, dass sich unsere Gesellschaft, unser Land, das Miteinander, dass sich das wirklich lebendig weiterentwickelt, dass sich das verantwortlich weiterentwickelt, dass wir den Menschen, die bei uns hier leben, eine gute Zukunft geben und so weiter. Und natürlich auch weltweit, also gerade in dem Einsatz, den ich bei World Vision als Vorstandsvorsitzender hatte. Also das hat mich immer umgetrieben. Und wie du es gesagt hast, ich habe sozusagen diese Aufgaben abgegeben dann, als Vorstandsvorsitzender, als Bürgermeister früher auch. Also da, wo ich war, war ich praktisch immer derjenige, der ganz oben an der Spitze war. Und ich glaube, ich kann mich ganz gut reinversetzen in so eine Situation, was es heißt eben, ja, die letzte Entscheidung in so einer Organisation, in so einer Institution zu treffen und dann eben auch dafür die Verantwortung zu haben. Und ich weiß, was es auch bedeutet, wenn man dann die Last, die damit einhergeht, oft auch zu tragen hat. Oder manchmal auch diese, ja, ich würde wirklich sagen, auch die Einsamkeit immer wieder mal zu spüren, die da ist, weil da oben ist dann kein anderer mehr. Und da trägst du wirklich alleine die Entscheidung. Und als ich mir einfach Gedanken gemacht habe, was steht jetzt für mich an, da ist genau eigentlich diese Situation für mich in den Blick gekommen. Wie geht's Führungskräften? Wie geht's Menschen, die Verantwortung haben? Und wir leben in total disruptiven Zeiten. Also alles transformiert sich gefühlt irgendwie und es ist wild und verrückt. Und das ist auf jeden Fall historisch. Das sage ich immer in Gesprächen oder geht mir auch immer wieder durch den Kopf. Wir erleben gerade wirklich total Historie. Ich glaube, dass dieser Zeitabschnitt mal irgendwann in den Geschichtsbüchern ganz genau beschrieben wird. Und sich das bewusst zu machen und davor nicht zu verzweifeln, weil es so wild ist und so unruhig ist und für manche einfach auch beängstigend ist, das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Und wie können wir in dieser Situation, die uns, glaube ich, alle herausfordert, wie können wir in der Situation die Menschen unterstützen, die in Verantwortung sind, also die politisch Verantwortung tragen, die in der Kirche Verantwortung tragen, die in der Wirtschaft vorangehen müssen und vielleicht Firmen umbauen müssen. Also ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Die Menschen, die wirklich irgendwie oben an der Spitze stehen. Wir dürfen sie kritisieren. Wir haben freie Meinungsäußerung. Wir sind in der Demokratie Und das finde ich total stark, wenn wir das tun. Also gerade auch im Politischen, das bin ich ja gewöhnt und das sollen wir auch. Aber mir ist es neben dem auch ein Anliegen, wie können wir sie als Menschen, als Persönlichkeiten, als Charaktere, wie können wir sie stärken und ermutigen in ihrer Aufgabe, in ihrer Rolle, in ihrer Verantwortung. Und das ist es, was mich jetzt seit wirklich einiger Zeit umtreibt. Also an der Seite der Menschen zu sein, die in Verantwortung stehen, um es mal so auszudrücken, und sie dann eben auch darin zu begleiten.
Wie sieht das denn dann genau aus? Also der große Horizont, der ist schon mal sehr ansprechend. Da kann man gleich mitschwingen. Wir sind ja auch ein bisschen in dem Bereich unterwegs, das jetzt bezogen mehr auf die Gruppenarbeit oder das die gemeinschaftlichen, die Gremien und so. Aber du bist im politischen Bereich vor allem unterwegs, lebst ja auch in Berlin, nah dran am genau. Zentrum. Und was machst denn du da jetzt? Gehst du im Bundestag rein und triffst dich dann in den Ausschüssen mit den Menschen und trinkst mit denen Kaffee oder so wie deine Tochter mal gesagt hat, mein Papa, der luncht mit den Leuten. Das ist eigentlich seine Tätigkeit. Also kannst du uns da noch ein bisschen mit hineinnehmen?
Ja, klar, gerne. Also ich glaube, das ist so breit und so bunt, wie Beziehungen einfach so unterschiedlich sind. Was ich merke, was für Führungskräfte unwahrscheinlich wichtig ist, ist, wie wahrscheinlich für alle Menschen, aber eben auch für Führungskräfte, das ist, ich sage das immer, ist jetzt ein bisschen der blöde Begriff, es gibt da keinen so den einen Begriff, aber das englische Wort committed drückt das eben aus. Also committed an der Seite zu sein, also ein Stück weit Begleiter zu sein in manchen Situationen, aber auch grundsätzlich irgendwo mitzugehen. Bei dem einen mag das so ein Aspekt sein, wie fast freundschaftlich an der Seite zu sein und in der Krisensituation mitzugehen oder der Resonanzraum dann zu sein, mit dem man einfach Fragen besprechen kann. Dadurch, dass ich eine politische Erfahrung selber habe und eine politische Vergangenheit ja sogar, kann ich dann manchmal auch ein inhaltlicher Resonanzraum sein, das merke ich auch. Aber mir geht es vor allen Dingen um den menschlichen Aspekt. Also es gibt nicht eine Beschreibung, wie das aussieht. Manchmal ist das tatsächlich zum Mittagessen oder einen Kaffee zusammen zu trinken. Manchmal ist das ein Spaziergang an der Spree, um hier in diesem Berliner Bild zu bleiben. Mhm. Und manchmal ist das wirklich ein konzentriertes Arbeiten an und Austauschen. Und dann sitzt du wirklich von Angesicht zu Angesicht und bespricht das. Ich glaube, das Wesentliche ist es, nah an der Persönlichkeit einfach dran zu sein und da mitzuschwingen, mitzugehen. Und das ist das Besondere. Also es ist committed und also committed drückt ja eigentlich, im Deutschen ist das so ein bisschen leidenschaftlich, mit einer hohen Aufmerksamkeit. Hingegeben wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber schon sehr, sehr stark dabei. Und dann eben dieses Begleite oder Begleitung hat eben dieses Element, persönlich dabei zu sein. Also eine committete persönliche Begleitung. Das drückt es vielleicht aus, auch wenn das sich ein bisschen schräg vielleicht gerade anhört.
Naja, ich finde, es passt auch ein bisschen zu unserem Podcast-Namen und dem mit dem Fokus, mit dem wir ja auch ins Gespräch gehen, ganz Ohr sein. Könnte man auch vielleicht sagen, ist committed sein, weil es ist nämlich, ich bin sozusagen ganz geöffnet auf das hin, was der Mensch einbringt, was im Raum ist, was im Zwischenraum entsteht. Und das ist ja in der Begleitung oft was dann auch eine Beziehung ausmacht oder dann auch den nächsten Impuls, der hilfreich ist, eröffnet. Also das ist ja gerade so, deswegen haben wir dich auch mit eingeladen, dass wir da noch ein bisschen mehr erfahren, wie läuft das im politischen Geschäft, also oder wenn es jetzt um große Herausforderungen geht, wo Menschen auch im Gedränge sind, also in vielen Anforderungen gestresst oder wie auch immer, also was so für eine Enge auch da ist oder für eine dünne Luft, wie du sagst, in der Einsamkeit oben an der Spitze zu sein und auch mit den Entscheidungen alleine zu sein.
Ich hab auch gehört, du hast ja selber politische Überzeugungen, du hast eine Orientierung, du hast familiäre Wurzeln schon, die sozusagen auch in Richtung gesellschaftliche Verantwortung gehen und gleichzeitig hast du vorhin gesagt, die kritischen Stimmen sind wichtig. Also ich habe gehört, du bist ganz Ohr für das eigene Herz, für die eigene Überzeugung, aber auch auch für die anderen Überzeugungen, also dieses Brückenbauen zwischen den verschiedenen Stimmen, die laut werden und die man dann mit sich aushandeln muss. Und jetzt bist du in der Rolle, dass du anderen hilfst, die verschiedenen Stimmen auszuhandeln. So habe ich es ein bisschen verstanden. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben, wie, also ohne dass es die Vertraulichkeit sprengt, ja, wie das passiert oder was, wie du darin Menschen unterstützt oder auch selber unterwegs bist.
Also vielleicht nochmal diese Unterscheidung. Ich finde das, ich bleibe mal wirklich bei der Politik, also diese Unterscheidung, dass wir, also das mit der Kritik, das sage ich ja, das haben wir, das ist ein großer Schatz unserer Demokratie, der freien Meinungsäußerung, der Pressefreiheit, dass man die Menschen in Verantwortung kritisieren kann. Ich bin, also ich gucke gern auch manchmal so Satire-Sachen, ne? Also wie Heute Show oder was auch immer, was es da gibt. So. Und ich sitze dann manchmal da und sitze dann immer noch mit einem inneren offenen Mund sozusagen und denke, wow, dass man das so sagen kann, dass man Menschen so satirisch auch kritisieren kann, also die Leute in politischer Verantwortung, das ist auch ein Geschenk, weil das wirklich in vielen Ländern auf der Welt überhaupt nicht möglich ist und auch natürlich in der Geschichte unseres Landes auch nicht möglich war. Und bis 1989 zum Beispiel auch in Sachsen, Thüringen, Brandenburg und so weiter, war das auch nicht möglich. Und das ist ein großes Geschenk. Also das will ich einfach nochmal sehr deutlich sagen, dass das natürlich zu unserer freien Meinungsäußerung und Demokratie einfach dazugehört. Aber zugleich ist es für mich eben total wichtig, die politischen Führungskräfte, die Leute, die in der Leitung unseres Landes sind, die wir eben total kritisieren, die durch den Kakao gezogen werden, die auch als Menschen zu sehen, also das Herz zu sehen, also die Ohren zu öffnen, die Ohren aufzuhaben. Ich habe jetzt hier so einen dicken Kopfhörer, aber ihr wisst, was ich meine, die Ohren da für sie aufzuhaben, also die Herzensohren sozusagen auch aufzuhaben und das eben zu erspüren. Und ich glaube, dafür braucht es eben die Bereitschaft auch wirklich genau, also als Begleiter sozusagen, auch genau hinzuhören und eben auch die zu verstehen, wo ich vielleicht politisch total eine andere Meinung bin. Also ich habe eine sehr christdemokratische Prägung vom Hause aus, von meinen eigenen Überzeugungen, wenn man das so sagen will. Aber ich war ja auch Bürgermeister, da musstest du auch natürlich mit den unterschiedlichen Meinungen jonglieren in einem Stadtrat. Und wie bindet man das zusammen? Gerade auf einer kommunalen Ebene ist es ja total wichtig, bring möglichst viel zusammen aus der Stadt für die Stadt. Also zerkrieg dich nicht zu kleinen Fragen, vermeintlich kleinen Fragen und hab dann da immer einen Dissens. Da darf es natürlich Dissens geben, aber wie bündelst du auch Meinungen zusammen? Wie bringst du das zusammen auch als Kompromiss nach vorne? So, und von daher bin ich das eben auch gewöhnt, mit diesen ganz anderen politischen Meinungen umzugehen. Und für mich ist das wiederum auch von diesem großen Bild kommen, ey, wir haben eine Demokratie, einen Rechtsstaat und das ist alles total unter Druck. Und wie können wir die Menschen, die das hochhalten und dafür einstehen, wie können wir die stärken? Auch mit unterschiedlichen Ansichten. Und ich finde es eigentlich toll, wenn es Kompromisse gibt, wenn es Lösungen gibt, wenn ich dazu einen kleinen Beitrag leisten kann. Lösungen von Leuten, die von ganz unterschiedlichen Enden kommen. Mhm. Also, und ich glaube, das tut auch den Menschen gut, die in politischer Verantwortung sind, wenn sie erkennen, boah, wir können mit unterschiedlichen Ansichten, aus denen wir kommen, letztendlich eigentlich auch was im Land nach vorne bringen.
Was würdest du denn dann sagen, was ist das, was Sie als Menschen vor allen Dingen brauchen? Also wenn du jetzt Anwalt wärst von den vielen, die du schon begleitet hast, von den verschiedenen Parteien, ist ja überparteilich, wie ich höre. Ja, du hast vielleicht einen Dissens im Sachlichen und so und denkst, dann könnte es auch vielleicht ein bisschen mal anders angehen, würde sich leichter tun oder die Gesellschaft hätte mehr davon, die würde es vielleicht besser verstehen, keine Ahnung. Aber was ist jetzt das, was das Herz mehr angeht, Herzensohren braucht und wo auch vielleicht eine Not ist oder was Leises, was Zartes, was du dann worum du dich ein bisschen kümmerst im geschützten Raum einer Beziehung und der Begleitung? Ja.
Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch oder sowas, aber ich glaube, dass natürlich auch jede Politikerin und jeder Politiker sich freut, wenn ihr oder sein Herz gesehen wird und erkannt wird. Ja, das sind ja alles Menschen. Also die ticken ja kein Millimeter anders wie jeder andere auch. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und besonders finde ich das immer manchmal in Gesprächen, wenn Leute zu Politikern kommen, ist das ja oft so, dass die Leute was wollen von denen. Oh, ich brauche Geld für diese Aktion, diese Investition, da muss bei uns in der Stadt was gemacht werden oder was auch immer. Also Interessenvertretung, die was haben wollen. Und das Spiel dreht sich ja immer komplett, wenn du zu einem Politiker kommst und im Grunde sagst, ich möchte eigentlich gar nichts. Also ich will ihnen oder ich will dir was geben. Ich gebe dir meine Zeit oder meine Gedanken, meine Erfahrungen, was auch immer. So, und ich finde, das dreht das Spiel auch immer total. Und ich glaube, das ist was Schönes. Das tut einfach gut. Und manchmal ist das ein kleiner Augenblick in einem hektischen 16-Stunden-Alltag, wenn du einmal das Spiel sozusagen drehst und sagst, boah, ich komme und bring dir was und gebe dir was und schenke dir was oder wie auch immer. Also Disclaimer an der Stelle, schenken nicht im Sinne von hier etwas Materielles
Ja,
schenken,
das ist
sondern
schon klar.
ich gebe dir das. Ich gebe dir zum Beispiel meine Zeit oder meine Ohren eben. Das kann wirklich das Gefühl, die Einstellung, den Krafttank komplett drehen oder auffüllen. Und das finde ich was Besonderes.
Ja, das ist ja eigentlich auch, da geht mir so ein bisschen das Herz auf, weil du beschreibst eigentlich das, was die Gegenwart auch der göttlichen, des göttlichen Mitgehens oder wie Gott sich den Menschen gegenüber öffnet. Wir haben ja auch immer diese Perspektive auf die spirituelle Dimension hier im Podcast. Wie ist die mit drin, mitten im Alltag, auch in so einem Begleitungsgeschäft oder Bemühen von politischen Verantwortungsträgern und Trägerinnen? Das ist ja so voraussetzungslos, ja. Also da ist nicht vorher schon eine Perspektive, das ist jetzt richtig und das ist falsch oder das ist gut und das ist schlecht, sondern das ist so ein herzoffenes Mitgehen. So würde ich vielleicht das, was Segen ist oder was auch Gottes Fürsorge bedeuten würde für die Menschen. Und weil wir ja auch wissen, dass dir das wichtig ist, möchte ich es gerne auch mit einbringen ins Gespräch. Ich vermute mal, dass du das auch ein bisschen repräsentierst, ob ausgesprochen oder nicht, aber du verkörperst das, wenn du den Menschen so begegnest. Und das ist ja auch wichtig, dass wir das immer wieder mal im Alltag erleben, dass es nicht nur immer darum geht, bringe ich anderen was, bin ich für jemanden wichtig, weil ich ihm was gebe, sondern werde ich auch gesehen und auch kann ich auch etwas empfangen, was
Total.
mir gut tut, damit ich wiedergeben kann.
Ja, also total. Ich glaube, da hast du den Nagel wirklich auf den Kopf getroffen. Und bei mir kommt noch mal hinzu, ich finde ja Menschen total interessant. Also ich mag Menschen einfach total. Also auch die weirdesten und komischsten, die sind ja sowieso meistens irgendwie auch immer sehr interessant.
Sind ja oft die
Aber
interessanteren, ja.
ja, genau. Also, aber ich finde Menschen einfach total interessant und mag das auch zuzuhören, wenn die aus ihrem Leben erzählen, wenn die sich öffnen irgendwie und das ist es. Also das heißt ja auch hier Ohren auf. Also das mache ich einfach total gern. Und das ist, vielleicht ist es das auch. Vielleicht merkt man das manchmal einfach. Ich weiß es nicht. Das müssen natürlich andere beurteilen. Aber ich mag Menschen auf jeden Fall und verbringe gerne Zeit mit Leuten. Also ich bin so ein Beziehungstyp, würde man sagen.
Ja, und gleichzeitig hast du ja auch betont, dass du Menschen begleitest und gesagt im Vorgespräch, dass du bist nicht Coach, du bist nicht der Berater, sondern du gehst sozusagen an der Seite. Also so, wir merken das in unserer Arbeit immer, wie das nebeneinander gehen und in die gleiche Richtung gucken sozusagen, miteinander unterwegs sein, Seite an Seite, dass das nochmal was anderes eröffnet und ermöglicht, als frontal gegenüber sich in die Augen zu gucken, was auch sinnvoll sein kann, aber miteinander unterwegs sein hat nochmal vielleicht eine Dimension, die diese Unterstützung einfach spürbar macht, ne? So habe ich dich auch verstanden.
Ja, genau. Und manchmal sitzt du dir auch wirklich gegenüber, wenn es darum geht, um was zu ringen, ne? Und ich habe das, glaube ich, ja eben schon mal angedeutet, auch manchmal Resonanzraum zu sein. Also da muss ja auch das Gegenüber schon mal spielen, so gesehen. Und das gehört dann manchmal auch dazu. Und manchmal ist es vielleicht einfach nicht nur Spielen, sondern weil ich inhaltlich eine völlig andere Sicht habe. Aber wenn die Grundlage des Vertrauens da ist, dann kannst du natürlich auch wirklich gegenüberliegende Ansichten manchmal haben und dich darüber auch auseinandersetzen. Auch das gehört manchmal dazu. Aber das Vertrauen ist dann das Entscheidende. Wenn das stimmt, dann ist es völlig okay, ja, das so zu machen.
Also bei dir kommt Beratung, mal strategisches Probehandeln, sage ich mal, bevor eine Diskussion in der Öffentlichkeit vielleicht ansteht oder in der Partei oder in der Fraktion, dann kann es mit dir mal durchdiskutiert werden, ja, und mal so die verschiedenen Ecken oder Perspektiven auf die Sache gesehen werden. So stelle ich mir das jetzt vor. Also könnt ihr schon mal fighten, bevor es ernst wird, ja, so im Backoffice sozusagen oder Backstage. Das ist auch Teil des Begleitens.
Ja, genau. Das kann man sich genauso auch vorstellen. Das kommt eben auch genauso vor, also Sparringspartner eben zu sein.
Ja, da wäre ich ja gerne mal dabei.
Das gibt es eben natürlich auch.
Ja. Weil ich diskutiere manchmal so, ich sage, ihr könnt es doch anders kommunizieren, dann wird man es doch besser verstehen. Oder ihr könntet doch die Argumente mal mehr offenlegen und nicht nur diese Stichwörter liefern, ja, in der politischen Rede. Oder wenn so kurz was gesagt werden muss, was auch nur oft ausschnittweise natürlich wiedergegeben wird. Das ist da manchmal so kurz gegriffen. Und da würde ich mich manchmal gerne dazu mischen, sage ich ehrlich. Und mal noch mal ein bisschen diskutieren oder nachfragen. Oder
das wäre da auch eine neue Idee für einen Podcast. Also, dass man so eine Art, eine politische Sparringsrunde im Podcast. Das wäre doch eigentlich cool.
Dann wäre es ja schon wieder öffentlich.
Ja, dann ist es natürlich öffentlich.
Wir nehmen es mal mit.
Ja, wir fragen uns auch, welche Räume braucht es eigentlich, dass man mal Trial and Error durchexerzieren kann, damit auch die Qualität der Ergebnisse besser wird, wenn es dann ernst wird. Das ist tatsächlich auch für uns immer wieder so eine Frage, wo man dann aber Vertraulichkeit braucht und dann nicht die Fronten aufeinander knallen lassen kann, sodass andere dabei zugucken oder so oder mithören.
Also das ist ja was dann auch wieder Vertrauen in die Politik, in die Verantwortlichen fördert, wenn das Vertrauen spürbar ist. Ja? Und das ist ja auch, so nehme ich es wahr, ein Leiden in der Gesellschaft, wenn Position und Gegenposition aufeinander prallt. Das kommt dann in der Öffentlichkeit vor. Und das, was an Unterströmen da ist und wo auch Vertrauen zueinander möglich ist, trotz unterschiedlicher Überzeugungen etc., manchmal nicht so in den Vordergrund kommt. Also deshalb fand ich es gerade so schön, wie du das unterschieden hast, die Überzeugungen an der Oberfläche, so nenne ich es mal, und das Vertrauen in der Tiefe, was ja, sag mal, im Sinne von Demokratiestärkung auch dringend nötig ist.
Genau. Beides gehört zusammen, ist total wichtig. Ne? Also das eine ist vielleicht die Maxi-Perspektive und das andere eben die persönliche Perspektive, ne? Da dran zu bleiben an den Menschen.
Gibt es denn so eine Problematik oder einen Konflikt oder ein Ringen, was du immer wieder triffst, wo die das Ringen der Menschen, die du begleitest, sich so ein bisschen bündelt, wo du, dass es immer auftaucht und immer wieder auf einer bestimmten Art Thema ist und wo du dann gebraucht wirst auch besonders?
Also ich würde nicht sagen, dass es das eine gibt, was praktisch immer wieder vorkommt. Was ich aber merke, ist, wenn das Vertrauen da ist, also so ein persönliches Vertrauen, wenn das gewachsen ist, dann wird es auch im Gespräch persönlich. Und das ist, glaube ich, nochmal etwas Besonderes, wenn ein persönlicher Kontakt, ein persönlicher Raum, um das mal so zu formulieren, wenn der in diesem hektischen und ellbogenreichen Berlin einfach da ist. Wenn wir jetzt total bei der Politik bleiben. Und ich will auch mit dem Klischee aufräumen, dass Politiker jetzt überhaupt keine Freunde irgendwie hätten. Also natürlich ist das oft schwierig, weil das natürlich alles immer unter dem Scheinwerferlicht auch passiert. Wie agieren Leute da miteinander? Aber natürlich gibt es auch Freundschaften auch hier. Also dass Politiker auch untereinander Freundschaften haben. Also auch kein Zweifel, dass es das auch gibt. Aber das ist einfach total individuell. Aber nochmal zurückkommen darauf, da wo Vertrauen da ist, wenn Vertrauen entsteht, dann wird es persönlich und das ist vielleicht so ein bisschen wie die Grundmelodie dann, dass da einfach jemand da ist mit dem du reden kannst, Zeit verbringen kannst und wo einfach sowas wie eine Beziehung da ist. Also wie Freundschaft oder wie in anderen guten Beziehungen. Also das ist nochmal ein ganz essentieller Punkt, wenn du weißt, hey, da ist jemand um die Ecke quasi, mit dem ich
das
mich
heißt,
richtig austauschen kann.
Ja, du kannst dann, du bist dann jederzeit abrufbereit. Also du, da gibt es dann so ein kleines
Standby. Naja, also nicht jederzeit, das, genau, das wäre jetzt natürlich auch nicht möglich. Und natürlich ist das auch begrenzt zeitlich. Also wie nicht jeder von uns, also ich gehe jetzt nochmal auf diese Freundschaftsebene, den Freundschaften, in denen ja jeder irgendwo lebt. Man kann ja auch nicht zu 27 Leuten die engste Freundschaft einfach haben. Und es geht ja auch nicht unbedingt hier um die engste Freundschaft. Aber das ist natürlich immer eine Frage, wie intensiv ist das? Und das hat natürlich auch einfach vom Zeitaufwand auch mal unterschiedliche Phasen. Mal ist das mehr dran, mal weniger dran. Also sehr unterschiedlich. Und natürlich ist das von der Anzahl der Menschen einfach natürlich auch begrenzt. Also deswegen jederzeit für jeden zur Verfügung zu stehen, das ist natürlich dann auch nicht so möglich.
Ich komme nochmal auf den Anfang zurück. So, du hast die Seiten gewechselt, hast du selber gesagt. Also 25 Jahre Führungskraft und jetzt Unterstützung von Führungskräften. Mich würde noch interessieren, wie kam es dazu? Du hättest ja auch weiteren Führungsposten einfach woanders nochmal übernehmen können. Du hättest Möglichkeiten dazu gehabt. Warum hast du dich für das entschieden, was du jetzt tust? Und wie spielt da dieses Ganz-Ohr-Sein für die unterschiedlichen Stimmen in dir und um dich herum eine Rolle?
Das ist eine sehr schöne Frage. Also, wie ich das vorhin auch gesagt habe, eben über eine lange Strecke, jetzt als Bürgermeister und Vorstandsvorsitzender von World Vision, war ich eben sozusagen an der Spitze von Organisationen, ich nenne das jetzt mal so neutral. Und ich glaube, ich habe das gelernt, was es heißt, diese oberste Führungskraft zu sein, wie du damit umgehst, wie man da Entscheidungen trifft und so weiter. Ich habe bewusst erstmal, als ich rausging, eine Auszeit gemacht, was auch damit zusammenhängt, dass ich hatte so eine, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen, damals gab es Corona und mich hat das leider sehr heftig erwischt. Also war auch wirklich körperlich sehr, sehr angeschlagen. Deswegen so eine Auszeit danach, das hat es richtig gut getan, um auch wieder körperlich und auch seelisch, geistig wieder auf die Höhe zu kommen. Und nach so gut 25 Jahren eben da in Führungsverantwortung hat das auch gut getan, mal sozusagen ein paar Monate durchzuatmen. Und das hat natürlich den Kopf auch geklärt und mir geholfen, mich dann einfach auch nochmal neu auszurichten. Und ich hatte auch so ein paar Angebote wieder für diese klassischen Führungsaufgaben, also so als Geschäftsführer wieder einer NGO. Ich bringe das mal als Beispiel und auch andere Führungsaufgaben. Es war immer wieder diese Position, Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzender und manchmal hat das dann einen anderen Titel, aber immer wieder packe ich dann die Nummer eins in so einem Unternehmen oder Organisation und ich habe mich da wirklich intensiv mit beschäftigt. Ich habe aber gemerkt, dass ich einfach auch in eine andere Lebensphase gekommen bin. Ich habe das schon so lange gemacht und ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel Geschäftsführer einer NGO. Das war zu dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, boah, ich habe natürlich auch ein starkes Commitment gehabt bei World Vision. Und wenn ich jetzt Geschäftsführer einer anderen NGO wäre, und bitte nicht falsch verstehen, dann wäre es im Wesentlichen von der Führungsaufgabe nicht das Gleiche, aber sehr ähnlich. Und ich strebe eigentlich innerlich danach, immer wieder was anderes auch zu machen, eine andere Erfahrung zu machen, da nochmal was Neues zu lernen oder in was anderes reinzugehen. Von daher war das hilfreich, diese Angebote zu haben und das auch nochmal für mich durchzuspielen und zu der Erkenntnis zu kommen, die Lebensphase ist jetzt eine andere und ich möchte eigentlich ja ein Stück weit, wie wir es eben gesagt haben, die Seite wechseln und schon nah an Führung dranbleiben, aber meine Erfahrung auch weitergeben und eben mit Führungskräften unterwegs sein und sie unterstützen und manchmal coachen und begleiten. Also es gibt eben viele, viele Verben, die das einfach ausdrücken auch. Aber das war für mich einfach nochmal die Erkenntnis. Da hat mein Herz einfach mehr getickt und geschlagen und bis jetzt einfach, als jetzt selber diese Aufgabe wieder auszuüben, sondern Da ist natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Freiheit drin, als wenn du so eine klare Verantwortung für eine Organisation hast, die du leitest, für die Mitarbeiter, für die du Verantwortung trägst. Jetzt ist da natürlich noch mal mehr Freiheit drin, weil ich einfach mit unterschiedlichen Menschen unterwegs bin und das frei gestalten kann auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch diese Erfahrung, mein Wissen und so weiter, mein Herz hoffentlich auch mit weitergeben kann und spüren lassen kann. Also vielleicht gibt das so ein bisschen einen Eindruck, wie die Reise bei mir war und wie es mich dahin geführt hat, wo ich jetzt bin.
Naja, man könnte sagen, du warst ganz Ohr für deine Lust und Leidenschaft. Was lockt dich in die Zukunft? Und ich finde, das ist auch eine legitime Form, wie uns der Geist führt. Ja? So das Innere, die inneren Quellen auch neu ausrichten. Gut, es kam eine Krise, eine ganz schön heftige. Du warst ja, es stand ja wirklich auch was auf dem Spiel bei dir, als du Corona hattest. Das haben wir irgendwie auch mitbekommen, dass das ein längerer Weg daraus war. Und das ist ja manchmal auch eine Chance der Neuorientierung, ja, so zu sagen, okay, jetzt will ich meine Kräfte neu auf etwas ausrichten. Und das sind ja innere Impulse, die dann mit äußeren Umständen zusammenspielen.
Also, total.
Dass man nochmal so eine Wende hat, Wendemöglichkeit oder Neuausrichtungsmöglichkeit.
Das stimmt, Isabel. Und mir hat das jetzt sehr gefallen, wie du das gesagt hast, also mit Lust oder deiner Lust und Leidenschaft auch nachgehen. Mhm. Also ich glaube, du hast den Geist gerade erwähnt. Also ich bin ja auch ein gläubiger Mensch und da spielt das für mich tatsächlich auch eine Rolle. Also auch mich selber zu überprüfen, innerlich zu fragen auch, also was hat Gott auch in mich hineingelegt? Also in mein Herz auch, von meiner Leidenschaft, von dem, was ich gut kann. Und wie ich es eben auch gesagt habe, ich mag Menschen total und habe da auch eine große Neugierde. Und das auch einsetzen zu können jetzt, das ist natürlich ein großes Geschenk, also dem nachgehen zu können und Zeit mit Menschen zu verbringen und dann noch im politischen Umfeld oder im Führungsumfeld, das, was mir nicht nur vertraut ist, sondern was ich einfach auch total mag und spannend finde. Also gemachtes Bett, Fisch im Wasser und so weiter, also ich glaube, das trifft es auch alles als Bildern, aber da bin ich auch total dankbar, dass ich meiner in mich hineingelegten Leidenschaft, wenn ich das mal so sagen kann, wenn ich der nachgehen darf und einfach auch die Freiheit hatte, mich so entscheiden zu können. Also das ist ein Geschenk und das ist mir auch bewusst. Aber ich würde auch sagen, da ist auch so ein Stück Führung auch auf jeden Fall drin, das empfinde ich so.
Hat denn die politische Kultur, hat da der Geist Gottes eine Chance? Also ich meine, man kann es ja persönlich in seinem Kreis, in seinem Herzen tragen, ja. Aber hast du den Eindruck, dass das auch, ja, das interessiert uns eben auch, ja. Wir wollen ja auch ein bisschen so hören, wie mischt sich das unter? Ja? Also auch in den Gesprächen oder was weiß ich, in der Lobbyarbeit, die du ja auch wahrscheinlich für eine gute Sache und Überzeugung für die Demokratie machst. Wie läuft das so mit? Also kannst du uns da noch ein bisschen Einblick geben, also auf deine persönliche Weise?
Ja, also hat der Geist Gottes da eine Chance oder wie war deine Eingangsfrage?
Ja, oder wie mischt er sich ein? Ja.
Ja, oder wie mischt er sich ein, genau.
Also, wie erlebst du das?
Also ich finde ja, das Politische ist natürlich ein eigenes Spielfeld, aber natürlich ist es auch nicht dramatisch anders wie alles andere im Leben. Also da kommen einfach Menschen zusammen. Da werden, wenn du so willst, heute sagt man ja immer so schön, Deal ausgehandelt, Kompromisse geschlossen. Da geht es um Macht. Natürlich ist das ruppig, überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, wenn man in einer Firma, wenn es auch, also in der freien Wirtschaft sozusagen, werden Deals gemacht, da wird auch gehandelt, da will sich die eine Firma durchsetzen, da willst du mehr Umsatz, mehr Ertrag vor allen Dingen machen. Und also auch da geht es so rum. Und ich sag mal, auch in Kirchen wissen wir auch, wird auch, oder auch in sozialen Einrichtungen und so weiter, geht es auch manchmal mit Ellenbogen zu. Also nur um das mal zu beschreiben, ich glaube, das Umfeld ist damit auch gar nicht so dramatisch anders, weil wer ein Mensch ist und Auseinandersetzung kennt, der kann sich auch vorstellen, wie das auch im politischen Geschäft ist. Also da geht's, das sind einfach Menschen. Also vielleicht das nochmal vorweggeschickt. Und dann ist es für mich auch genau der Einstieg eigentlich wieder. Da, wo Menschen unterwegs sind, da kann natürlich auch der Geist Gottes wehen. Also das ist auch so. Und ich erlebe das. Es gibt tatsächlich ja auch im Bundestag, es gibt das in einigen Landtagen auch, ich weiß auch in anderen Parlamenten, in anderen Ländern, da gibt es ja wirklich auch Räume, wo sich wo sich die Abgeordneten treffen und zusammen auch beten. Also es gibt im Bundestag das Gebetsfrühstück, also eine Arbeit, die es in vielen Parlamenten weltweit gibt, wo die sich treffen und miteinander austauschen. Und das ist eben überparteilich. Ich glaube, das ist auch so ein Raum, der ganz wichtig ist, wo du dann einfach auch mal vertrauensvoll miteinander sein kannst und dich austauschen kannst, persönlich oder vielleicht auch inhaltlich. Und ich weiß zum Beispiel, dass auch hier die beiden großen Kirchen und auch die Freikirchen und viele andere Kirchen sozusagen haben ja auch ihre Vertreter beim Bund. Und ich bleibe jetzt mal als Beispiel bei den beiden großen Kirchen, evangelische Kirche, katholische Kirche, dass die natürlich auch mit ihren Menschen, die sozusagen den Beauftragten, die unterwegs sind im Bundestag und im politischen Geschäft, glaube ich, auch ganz oft eine seelsorgerliche Arbeit dann auch machen und dafür auch Ansprechpartner sind. Also das sind, glaube ich, alles Beispiele, wo Geist Gottes wehen kann und auch weht. Und ich glaube, da, wo Menschen, die diesen Geist in sich tragen, auch unterwegs sind, dann spürt man das sowieso immer. Und da gibt es auch, glaube ich, etliche Abgeordnete, die den selber in sich tragen. Und das erlebe ich auch. Also da kenne ich ein paar und das ist eben auch sehr spürbar.
Also da bist du jetzt richtig am Strahlen, wo du das gerade sagst. Und da vermute ich, dass du auch selber etwas empfängst von dem Geist Gottes in den Abgeordneten, in der Begegnung. Und dass du da sich auch stärken lassen kannst. Also weil es ist ja da durchaus so ein Flow, der entsteht, gell?
Total, das genau. Und wie ich das ja auch eben sagte, also oder ich bleibe mal bei deinem Begriff Lust und Leidenschaft. Also mir macht das politisch ja total Spaß. Also ich bin selber in einer quasi halbpolitischen Familie groß geworden. Also meine Mutter kam von der kaufmännischen Seite, mein Vater von der politischen Seite. Und da habe ich eben viel mitgekriegt. War ja ganz jung Bürgermeister. Also das schlägt schon auch ein sehr starkes politisches Herz in mir. Und das macht mir natürlich irre Spaß, da auch in dem Umfeld unterwegs zu sein. Also da fließt auch was zu mir zurück, keine Frage.
Mhm. Super, da kriegt man richtig Lust selber vielleicht.
Ja, also, das sage ich ja immer. Also jetzt ist die Zeit, Leute, geht in eine Partei oder Wählerinitiative oder was auch immer. Wir haben das große Vorrecht, dass wir uns alle politisch engagieren dürfen in unserem Land. Und das sollte man jetzt gerade in diesen wilden Zeiten tun und seinen Beitrag leisten, damit der Rechtsstaat uns erhalten bleibt, dass die Demokratie gestärkt wird, die soziale Marktwirtschaft, die freie Meinungsäußerung, da könnte man jetzt vieles nennen. Da ist was wackelig gerade und ich finde das wichtig, das zu stärken.
Ja, und
vielleicht machen wir ja in einem Jahr wieder hier einen Podcast oder in anderthalb oder was auch immer vom Zeitraum. Und dann frage ich mal, wo ihr euch denn jetzt... Nein, lassen wir das aus.
Ja, es ist... mir wurde nur gerade nochmal deutlich im Zuhören, so dieses, du trittst für dieses Gemeinsame ein, für den Respekt, für das Vertrauen, für das Miteinander. Und dann spielt deine Parteizugehörigkeit auch eine Rolle, aber... Irgendwie, es wirkt so ein bisschen zweitrangig, also nicht unwichtig, ja, aber so dieses, deine Leidenschaft ist die für die Menschen und für das Miteinander und das Land gemeinsam nach vorne zu bringen und die Menschen, die jetzt Führungsverantwortung haben, darin zu unterstützen, dass sie, ich sag's jetzt mal so flapsig, nicht alles mit sich selber ausmachen müssen oder nur im Fight mit den anderen, sondern dass diese Art von Selbstklärung, von nochmal an der eigenen Überzeugung feilen, dass die auch Räume hat, wo nicht gleich eine Kamera und ein Mikrofon zugeschaltet ist. So.
Total, genau.
Ja. Naja, und ich höre auch so, das ganz Ohrsein weitet sich auch bei dir zu den Herausforderungen in der Zeit. Also du sagst, es ist gerade wackelig, ja? Dafür müssen wir auch ganz Ohr sein, dass wir da auch die entsprechenden Vorsicht oder auch Aufmerksamkeit hinrichten, um etwas nicht zu verlieren, was uns eigentlich trägt und was uns wertvoll ist, so war vielleicht gar nicht so bewusst. Also es kommt ja jetzt auch gerade so eine neue Wachsamkeits, also dieses Gespür für Wachsamkeit wird geweckt durch die Situation, in der wir uns oft empfinden und die Diskussion oder der Schlagabtausch, auch weltweit, die jetzt geschehen. Also man hat den Eindruck, man muss mehr Herzblut auch da in. Und wenn es nur das Gespräch mit dem Nachbarn oder in einer zu Hause mit im Freundeskreis ist, diese Wachsamkeit auch immer wieder mal in den Vordergrund zu stellen. Hier gibt es was zu verlieren. Also, oder für etwas einzutreten, das denke ich ist wichtig. Also auch um ein kritisches Potenzial zu erhalten. Das ist auch das ganz Ohrsein, was gemeint ist. Ja, welche Impulse, welche Stimmen sind wichtig zu stärken und welche eben auch zu adressieren in einer Richtung, die sie neu einordnet oder nicht zu mächtig werden lässt.
Ja, und worauf wir auch immer wieder, also in der Unterstützung von Führungskräften, aber auch in unseren Trainings und Workshops drauf stoßen sozusagen, ist, wie ist das mit der Geisterunterscheidung, die ja auch gesellschaftlich relevant ist und auch im Blick auf den christlichen Glauben. Also der Glaube hat was mit Glaube, Liebe, Hoffnung zu tun, mit Vertrauen, mit Respekt, mit wertschätzendem Umgang miteinander. Und dann gibt es ja auch so einzelne Bestrebungen, wo man den Eindruck hat, da ist jetzt nicht der Glaube im Vordergrund, sondern da wird er gerade benutzt für bestimmte Machtinteressen oder so. Mhm. Und da die Geister zu unterscheiden und miteinander zu finden, dass die heilsamen und die fördernden Potenziale nach vorne bringt, ja, und auch den Missbrauch eindämmt, sage ich mal, und begrenzt oder auch aufdeckt, ist ja was Entscheidendes. Und so habe ich auch verstanden, dass du in diesem Sinne unterwegs bist.
Ja, absolut. Und ich meine, ich habe ja nicht die politische Aufgabe. Ich vertrete ja auch keinen Verband oder eine Lobbyorganisation oder die Interessen von irgendwem, sondern sozusagen mein Interesse ist ja, die Menschen zu stärken auf der politischen Seite und vielleicht ihnen auch zu helfen, wenn das hier und da möglich ist, genau auch diese Geisterunterscheidung zu haben. Und das kannst du ja durch Gespräch als derjenige, der vielleicht ein paar Fragen stellt oder manchmal auch Fragen bekommt und dann beantworten sagt oder auf die Frage, wie würdest du das denn machen, dann bin ich manchmal derjenige, der sagt, ja, aus meiner Erfahrung würde ich so oder so vorgehen oder vielleicht die Rückfrage an den Interessenten stellen, was auch immer. Also das kann dann auch vielleicht ein Beitrag sein, genau das zu machen. Aber mir fiel gerade noch ein, Isabel, zu dem, was du vorhin gesagt hast, ne, also dieses Ohren auf, weiß gar nicht, ob das hier so genau passt, aber ich sag's mal einfach. Für mich ist ja, wo wir so wackelig sind, und wir sind ja eine träge Gesellschaft in Deutschland. Ich finde, wir sind total träge, sind ja auch überaltert und so. Das kommt dann noch hinzu. Und es ist ja krass, wenn man auch auf die Geburtenstatistik guckt, die ja so niedrig ist. Da habe ich manchmal das Gefühl, da fehlt das Zutrauen oder das Vertrauen in die Zukunft eben. Hat auch damit zu tun. Aber das ist jetzt nochmal wieder ein komplett anderes Thema. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich mache immer die Ohren auf, wenn ich gucke, von wem können wir denn oder kann ich auch lernen, auch also wie es andere Länder einfach machen. Und was ich immer total spannend finde, ist, ins Baltikum zu gucken. Das sind ja überhaupt keine großen Länder, aber ich glaube, in Estland leben 1,5 Millionen Menschen und Litauen als das größte davon, von den dreien sind, glaube ich, etwas über 3 Millionen Menschen, die da leben, also so ungefähr. Aber ich finde da eine Wachheit, also eine Wachsamkeit, weil die natürlich auch eine starke Bedrohung sozusagen direkt in der Nachbarschaft haben, eine Wachsamkeit, aber auch eine Wachheit im Sinne von, wie wollen wir unser Land prägen, wie wollen wir uns weiterentwickeln, wofür wollen wir stehen, was ist unsere Chance als kleines Land, was ist unser Alleinstellungsmerkmal. Also da ist eine Agilität, da ist eine Dynamik drin, da ist eine Bereitschaft, die Zukunft auch wirklich anzupacken und zu gestalten, die finde ich total bemerkenswert. Also das kam mir gerade so auf die Ohren, als ich dich gehört habe und ins Herz nochmal, will ich einfach nochmal sagen, für mich lohnt sich immer der Blick. Ich finde den immer inspirierend, ins Baltikum zu gucken. Also in die unterschiedlichen Länder, Estland, Lettland, Litauen und zu gucken, was machen die politisch, wie stellen die sich auf an vielen Stellen. Also zum Stichwort Ohren auf und mal hören, wie andere was machen. Ist überhaupt kein geistliches Thema jetzt gerade, aber wie entwickeln sich Länder weiter, wie stellen die sich auf, wie ergreifen die Zukunft sozusagen, finde ich das immer super Beispiele.
Ja, man könnte es durchaus als geistliches Thema nehmen. Wachheit. Also was waren die Propheten anderes als wach? Ja, also sie hatten ich würde so beschreiben, sie hatten sehr, sehr, sehr fein ausgeprägte Antennen für Gott und die Welt und für das, was gerade geschieht. Und also für mich hat sich das gerade durchaus sehr organisch verbunden mit dem, mit den biblischen auch Aufforderungen, ja auch im Neuen Testament, seid wach. Seid wach, guckt genau hin, seid aufmerksam, öffnet die Augen, öffnet die Ohren. Ja. Also da war durchaus eine innere Verbindung.
Ja, und es gibt ja auch es gibt ja auch immer dieses Paar, wachet und betet. Also dieses in der Aufmerksamkeit lässt sich gar nicht so leicht trennen zwischen der nur hin zu Gott oder zu der spirituellen Quelle und dann nur hin zu einem anderen Problem oder einer Herausforderung, sondern das verbindet sich ja in dem einen Herzen, was wir haben. Ja. Also ich komme ja auch von der geistlichen Begleitung her und da ist immer das Thema oder das, was der Mensch vor sich hat, was zu tun ist oder zu bewerten, zu urteilen, zu entscheiden ist, wird immer sozusagen mit der anderen Aufmerksamkeitsspur hingerichtet, was kommt mir von der spirituellen Quelle her zu? Wie könnte sich Gott dazu in mir zeigen? Also was kommen mir für Impulse? Das ist ja ein Ineinander. Und wofür wir so ein bisschen werben, ist das tatsächlich zu verbinden. Es ist immer auch geistlich. Es kann geistlich sein. Nicht im Sinn von, ich mache ein frommes Mäntelchen drumherum oder ich befriedige eine bestimmte Form oder ich mache einfach ein Gebet. Als Handlung, sondern es ist ein inneres Ausrichten auf die Quelle des Lebens und das, was auch, also Gott steht für das Gelingen des Lebens, dass die Menschen sich, dass die Menschen eine Zukunft haben und dass auch die wenig Macht haben, die wenig Mittel haben, auch gesehen werden, die Gerechtigkeit zum Beispiel. Das ist ja immer alles auch Anliegen eines gelingenden Lebens. Es geht nie um Einzelinteressen oder nur Egoismus durchzubringen oder nur Machtinteressen für bestimmte Klientelgruppen zu befriedigen, weil das lässt sich allen nicht gut tut. Und wenn man das parallel laufen lässt zu dem, wie könnte mir da auch Kraft zukommen oder wie könnte mir auch etwas geschenkt werden, was mir hilft, dafür mich einzusetzen, was ich nicht aus mir heraus kann, dann ist das für mich ein Ineinander. Also ich habe es jetzt fast ein bisschen kompliziert gesagt, aber... Es ist sozusagen, wachet und betet, eine Einheit. Also die Bibel macht es kürzer, sagt, wachet und betet.
So wie ich dich jetzt verstanden habe, das erlebe ich ja auch. Also dieses wachet und betet, also wach sein im Sinne von aufmerksam sein, wahrnehmen und so weiter. Und dieses Beten eben, sich dann zu verorten, und ich finde, in dem Beten ist ja immer diese Erkenntnis, Gott ist über mir, da ist jemand über mir, da kann ich was abgeben, da vertraue ich auch hin. Boah, und das ist ja, das ist sowas Wunderbares für mich. Und ich merke das ja auch im Bundestag. Manchmal passt das einfach. Das ist interessant. Das kann man ja nicht planen, aber du merkst auch oft in Gesprächen, das passt jetzt gerade. Und ein paar Mal habe ich das einfach auch schon diese Gespräche auch möglich mit einem Gebet beendet. Und das passte einfach so perfekt. Und das kann man ja auch nicht planen. Aber so dieses gemeinsame Verorten in einem Gespräch dann auch, hey, wir können jetzt dieses Thema oder insgesamt deine Aufgabe, das können wir jetzt unter den Segen Gottes stellen. Das ist ja dann manchmal auch das Gebet. Und das merke ich, da fließt dann einfach auch Kraft. Also von Gott auch zu denjenigen. Das spüre ich. Aber gehört eben, oder das darf dazugehören, dieses Beten. Ne? Also dieses Wachsein und eben auch das Beten. Das ist jetzt in meiner Aufgabe immer wieder auch Teil davon.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das tatsächlich für Leute, die immer selber handeln müssen, eine große Entlastung ist, zu wissen, es gibt noch eine höhere Kraft oder es gibt noch einen weiteren Horizont, den ich auch nicht übersehen kann. Mein Handeln findet in einem größeren Kontext statt und das kann ich auch anbefehlen oder da kann ich mich anvertrauen und meine Entscheidung und auch meine kleine Reichweite, sag ich mal. Es ist auch ein bisschen eine eine Entmachtung eines Überwältigkeitsgefühls vielleicht. Ja, ich habe alles in der Hand, ich kann alles kontrollieren, ich kann alles steuern. Das ist ja die andere Versuchungsseite.
Es ist auch ein Raum, wo die eigene Ohnmacht mal sein darf, die man ja viele öffentlich nicht zeigen dürfen. Ja? Ja. Die Schwäche Und in dem Raum darf sie dann mal da sein. Und das Total. Ist ja entscheidend fürs Herz der Menschen. Damit haben wir ja angefangen.
Es ist schön, dass du das denen auch zur Verfügung stellst. Also das wollte ich auch einfach nochmal ausdrücken. Ich finde das wunderbar. Du arbeitest, du sagst, du hast eine stille Arbeit. Du hast noch nicht mal eine Homepage. Also bist noch nicht mehr zu finden. Man muss
die
dich wahrscheinlich kennen. Gell?
Ja, genau. Nee, brauchen wir auch nicht. Also habt ihr eine Homepage über eure Ehe? Also ist jetzt ein schräger Vergleich. Oder gibt es eine Homepage über Freundschaft? Also über so pflege ich meine Freunde. Also gibt sicherlich Menschen, die das machen. Oder so mache ich mein. Also was ich damit sagen will, dass es ist eine starke Beziehungsarbeit, ne? Eben Begleitung, dran sein. Da braucht es keinen, ich sag mal, öffentlichen Wirbel drumherum. Und es ist doch schön, dass wir einfach so intensiv uns darüber austauschen können. Das ist es. Genau. Es ist auf jeden Fall stiller und im Hintergrund. Gar keine Frage.
Es wirkt halt auch nicht nur das, was im Vordergrund ist und an der Oberfläche. Es gibt viel dahinter und es gibt viel Kraft auch, auf der das dann stattfindet. Also das finde ich schön, auch jetzt mal einfach zu wissen, ja, dass du im politischen Berlin unterwegs bist und den Raum offen hältst für Menschen, die dir irgendwie zufallen, die es weitersagen oder gehört haben von anderen wahrscheinlich und die dann davon zehren können. Aber Rainer, du wolltest schon eine kleine Biege machen, glaube ich.
Ich wollte die kleine Biege machen. herzlichen Dank, Christoph, dass du uns diesen Einblick gegeben hast in diese stille Hintergrundarbeit, die oft in der Öffentlichkeit, eben weil es Hintergrundarbeit ist, nicht wahrgenommen wird und die trotzdem so entscheidend ist für unser Miteinander in dieser Gesellschaft. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit und dass du uns auch ein bisschen Einblick in dein Herz gegeben hast. Und wenn du magst, also du hast das mit der Wachheit schon gesagt, aber wenn du magst, kannst du auch gerne noch so ein kleinen Impuls geben, was hilft dir denn im politischen Berlin, wenn du so unterwegs bist oder jetzt gleich in den Zug steigst nach dieser Aufnahme am frühen Morgen, was hilft dir denn, ganz Ohr zu sein und ganz Ohr durch den Tag zu gehen?
Ja, so als Tipp auch für uns, was wir auch umsetzen können, wenn wir hier kein Parlament in der Nachbarschaft haben.
Ja, also ich finde immer, also ich zeichne das mal so, dass in beide Richtungen Ohr zu sein, ne? Also nach oben zu Gott. Für mich ist das immer das Gebet, wobei ich da auch, will ich ganz ehrlich sagen, manchmal auch da mit mir kämpfe. Also ich habe ja zuletzt einfach eine Phase gehabt, wo mir das, mich selber in die Stille zu bringen, ist mir wirklich schwer gefallen. Habe das aber auch akzeptiert, dass es solche Phasen ja manchmal auch gibt. Ich vermisse es manchmal, aber es kommt gerade wieder. Also das ist auch ein Fluss. Und aber da dran zu bleiben, ne? Also das ist so das eine. Und das andere eben, diese Ebene, die waagerechte, die horizontale sozusagen, dieses Wachsein einfach Menschen gegenüber, das finde ich immer, also gelingt mir natürlich auch nicht immer, aber so diesen Menschen im Umfeld, also sie einfach wahrzunehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich sitze nachher im Zug, das stimmt. Also natürlich, und ich wohne ja hier in Berlin, fahre ich erstmal S-Bahn. Mir macht das immer Spaß. Manchmal lege ich das Handy während dem S-Bahnfahren weg und ich gucke mir einfach die Menschen an und einfach das wahrnehmen. Und was dann auch manchmal passiert, das ist einfach toll. Also diese Wachheit im Gegenüber, dem Gegenüber wachsam sein oder eine Offenheit zu haben, da was wahrzunehmen. Das manchmal sind es ja diese schönen einzelnen Begegnungen, die dann da eine Rolle spielen. Und Witz, es ist vielleicht witzig manchmal, also ich bin ja gebürtiger Rheinländer, also da hat man ja immer diese Lebensfreude, die man so in sich trägt. Und mir macht es manchmal einfach Spaß, auch Leute einfach anzuquatschen. Also das muss nicht jeder machen, das ist ja auch eine Typsache, aber irgendwie Leute und dann mal gucken, was sich daraus so entwickelt. Aber das ist auch vielleicht eine andere Form des Wachseins.
Naja, es ist ein Wachsein für die Resonanz, die dann in dir entsteht. Du guckst, ich stelle mir das vor, du legst das Handy weg. Also der Tipp wäre, Handy weglegen, Leute angucken, mal gucken, was passiert. Und das, was dann auftaucht Und wenn man jemanden anquatscht, also was für eine Idee kommt, dann riskiere ich einfach mal, was zu machen, was nicht gewöhnlich ist. Und lass mich überraschen. Also find ich eine schöne geistliche Übung. Also muss man wirklich mal sagen. Das ist tatsächlich das, was ja auch das Leben bunt macht und interessant. Ja. Und wo man sich mal in die Position begibt, überrascht zu werden.
Total. Und wisst ihr was? Das ist mir letzte Woche genau andersrum passiert. Ich war auf einer Veranstaltung und da war ich, die dauerte dann lange, zog sich etwas. Naja, auf jeden Fall, dann ist das ja häufig, dann gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten zu essen, hatte ich mir was geholt und weil ich dachte, ja, komm, isst noch schnell was und dann gehst du. Und hatte mich so ganz hinten in die Ecke, die hatten so Stehtische, ganz hinten in die Ecke gestellt. Hatte jetzt auch gar keine Lust, großartig mit jemandem dann zu sprechen. Und dann merkte ich aber, dann kam eine Frau und die suchte einen Platz und kam bei mir vorbei und fragte dann, ob sie hier bei mir so sich an den Tisch stellen konnte. Und natürlich habe ich gesagt, klar, gerne. Und dann merkte ich aber, sie suchte auch das Gespräch. Und dann haben wir uns, ich weiß nicht noch, auf jeden Fall eine halbe, dreiviertel Stunde unterhalten. Und es war super. Und ich war total happy eigentlich, weil es ein gutes Gespräch war. Es war wirklich ein Miteinander in dem Gespräch. Mhm. Obwohl ich eigentlich an dem Tag, an dem Abend war, das gar keine Lust hatte, vielleicht auch ein bisschen müde vom Tag war, ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Also da war jemand wach mir gegenüber und das hat schön zu einer tollen Begegnung geführt. Also genau, da war ich sozusagen der Empfangende dann, dadurch, dass jemand wach war.
Ja, und du bist in die stille Ecke gegangen im Hintergrund und hast dich einfach mal nur ausgeruht. Ist ja vielleicht auch manchmal nicht schlecht.
Genau, mach's, das darf ich auch mal sagen.
Ja, vielen Dank, Christoph. Das nehmen wir gerne mit und danken dir sehr für deine Offenheit und die Zeit, die du jetzt mit uns verbracht hast und wünschen dir weiterhin einen guten Tag.
Das wünsche ich euch auch und immer eine Freude, euch zu sehen, mit euch zu sprechen. Und dann kann ich sagen, hoffentlich auf bald.
Auf bald und einen guten Zugfahrt jetzt mit vielen schönen Überraschungen. Ciao.
Tschüss.
Das war Ganz Ohr, ein Podcast von ganzhier.de, dem digitalen Ort für Spiritualität in der evangelischen Kirche.